Qualität, Geschwindigkeit, Kosten. Also du kannst immer nur zwei aussuchen davon. Also willst du Qualität und Geschwindigkeit, dann gehen die Kosten eben nach oben. An der Stelle hilft dann eben das Thema Infrastructure as Code, also mit Standardisierung und dann auch letztlich Automatisierung, dass ich Services genau nach meinen Anforderungen bereitstellen kann.
Da siehst du schon, was innerhalb von einem Jahr technologisch passiert ist. Das war schon sehr, sehr, sehr rasant. Da gebe ich dir absolut recht.
Das ist das Problem mit Copilot dieses Jahr, dass du halt viele Dinge, also quasi ausgerollt bekommen hast und viele Dinge aber noch fehlen, die du aber eigentlich brauchst, um wirklich produktiv zu arbeiten. Die sollen bitte als erstes Gamma.app kaufen, weil das möchte ich gerne.
Ich gebe es an die Produktgruppe weiter.
Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Endjahres-Special-Folge von Digital Chili. Wir haben es tatsächlich geschafft, Fabio. Du hast dir es gewünscht, dass wir, oder wir haben es uns gewünscht, dass wir dieses Jahr nochmal aufnehmen. Und das haben wir durchgezogen, ne? Weil wir immer an unsere Ziele glauben. Und wir haben es sogar geschafft, heute einen Gast mit dabei zu haben, den Christian Vorjahn. Hallo Christian.
Hallo Thorsten, hallo Fabio. Freut mich, dabei zu sein.
Hallo zusammen.
Genau, und Fabio, weil ich wusste, dass du so ein extremer Tech-Nerd bist, ein Hightech-Nerd, gehen wir heute auch richtig tief rein in die Entwicklung. Spaß.
Absolut mein Lieblingsthema. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, ich glaube, der Christian bringt es ja von Haus aus ein Stück weit mit, so ein bisschen mehr die Technologie, die Infrastrukturliebe, können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, aber da kommen wir vielleicht auch dann im Laufe der Folge ein bisschen weg davon. Ich habe mir so gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über Christian, sein Thema, also was geht da so im Azure-Umfeld. Ein bisschen sind wir da natürlich trotzdem damit connected, Fabio, weil M365 läuft ja mehr oder weniger auch irgendwo in diesem Azure-Kosmos, ne? Und wir können ja dann auch im Laufe des Podcasts mal strukturell dann quasi nach den Azure-Themen so ein bisschen auf das AI-Jahr 24 schauen, was dieses Jahr so passiert ist, was waren vielleicht so unsere Highlights und vielleicht nochmal über die Ausblicke für nächstes Jahr sprechen. Was denken wir, was nächstes Jahr so in dem KI-Umfeld passieren wird? Ist das eine Idee?
Klingt nach einem Plan.
Super. Dann lasst uns doch mal direkt, lasst uns mal mit Christian anfangen. Wer ist Christian überhaupt? Christian wabert schon so ein Jahr lang über meine LinkedIn-Timeline irgendwie. Wahrscheinlich hat es so uns ein bisschen die AI und Copilot und Azure-Liebe da quasi auf LinkedIn zusammengebracht. Und du hast doch, glaube ich, schon im letzten Jahr ab und zu mal kommentiert, wenn ich da irgendwas geschrieben habe. Ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen, sind unsere Wege da so übereinander geschnitten. Vielleicht auch gemeinsame Kontakte auf LinkedIn. Und ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute mit dabei ist. Und ich habe vorhin bei dir mal, Christian, in das LinkedIn-Profil reingeschaut, wie du dich überhaupt selber beschreiben würdest und hab's mal ins Deutsche übersetzt. Und du schreibst selber, wenn ihr jemanden sucht, der Azure lebt und atmet, dann seid ihr genau richtig bei dir. Das steht auf deinem LinkedIn-Profil und du treibst dich so in dieser Azure-Welt rum, stark in dem Infrastrukturumfeld und hast so deine Wurzeln in dem Thema SQL, virtuelle Maschinen und Cloud-Services an sich, oder? Ist das korrekt?
Ja, so ungefähr, genau. Also letztlich, wie hat der ganze Spaß angefangen? Also erstmal, wer bin ich überhaupt? Christian Vorjahn, bin 46, ich wohne in Freiburg, gar nicht so weit weg. Also eigentlich zwischen euch irgendwo. Ich bin gerne in der Natur hier unterwegs, also hier mit dem Mountainbike oder mit dem Gleitschirm in den Bergen. Und ja, das Thema Cloud begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Also angefangen habe ich ursprünglich eine Ausbildung als IT-System-Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, so war's. Und da habe ich ganz viel im Linux-Umfeld gearbeitet und dann über so ein paar Jobwechsel wurde es dann immer mehr Microsoft. Und dann irgendwann bin ich in einem Unternehmen gelandet, wo mein Job war, die IT outzusourcen, inklusive mir. Und das habe ich dann irgendwann auch geschafft. Und da habe ich als einen Dienstleister engagiert, der das Thema Office 365 damals eingeführt hat. Und das war der Stefan Zenkel. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, so, hey, bei dir geht's ja jetzt zu Ende. Hast du nicht Bock auf Cloud und mit mir weiterzumachen? Und so hat das Thema Cloud letztlich bei mir gestartet. Und ich komme halt aus dem klassischen Systemadministrator-Umfeld. Und deswegen lag dieses Thema Azure relativ nahe. Und so bin ich mit dem Thema gewachsen von Windows Azure jetzt hin zu Microsoft Azure. Also früher gab es ja so ein hässliches hellblaues Portal und da gab es nicht mehr als, du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen SQL und ein paar virtuelle Maschinen und dann gab es noch den ominösen Cloud-Service, was irgendwie so eine Art Web-Applikation war, wo im Hintergrund aber auch virtuelle Maschinen am Laufen waren. Und ja, so kam ich in diese Welt rein und habe die ganze Entwicklung mitgemacht. Mache jetzt seit 11, 12 Jahren nichts anderes als Thema Azure. Und ja, da habe ich richtig Spaß dran. Und es wird auch nicht langweilig, weil kommt jeden Tag was dazu, so wie es bei euch auch ist. Der Fabio erzählt ja nonstop, was jetzt Tolles Neues im Copilot funktioniert oder in M365. Und ja, da in Azure ist es nicht anders. Aber eins noch kurz, Thorsten, ich habe dich ja sofort seit einem Jahr ungefähr habe ich dich kennengelernt und kennengelernt habe ich dich tatsächlich über diesen Podcast.
Ja,
ich habe die erste Folge, ich weiß gar nicht warum, die wurde in meinen Feed gespült und die habe ich mir angehört und fand die von Anfang an cool. Also schade auch, dass die Change Nien und der Alex nicht mehr dabei sind, die fand ich auch sehr gut. Aber ja, letztlich darüber haben wir uns kennengelernt und da habe ich dann auch eben ab und zu mal kommentiert und so sind wir in Kontakt gekommen und ja, in der Microsoft-Welt, also in der Microsoft-Cloud-Welt, läuft man sich halt immer mehrfach über den Weg und dann haben wir uns bei Events getroffen und so weiter. Also da hat dann eins zum anderen geführt.
Sehr cool. Ich folge deinen LinkedIn-Beiträgen auch immer sehr, wie sagt man, intensiv ist ein falsches Wort, sondern ich schaue zumindest immer rein, was du schreibst. Deswegen ist
interessiert.
Interessiert, ja, genau. Ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dass mich ja manchmal so ein bisschen fehlleiten, wenn ich über die LinkedIn-Beiträge einfach so drüber fliege. So habe ich nämlich gedacht, Fabio, dass der Christian seine Azure-Karriere an den Nagel hängt und jetzt auf Red Hat übergewechselt ist. Aber das war tatsächlich nur eine Finte, die er da ausgeworfen hat.
Das war ein Gag zum Sockenwechsel. Ich hatte Microsoft Azure Socken an, die mussten in die Wäsche und dann habe ich Red Hot Socken angezogen.
Ich bin da leicht empfänglich für solche Witze. Ich hatte bei der Jacqueline vom IMCP auch gedacht, dass sie letztes Jahr den IMCP an den Nagel hängt, aber auch das war nur ein Spaß. Da hätte ich vielleicht auf das Datum achten sollen. Das war, glaube ich, wann macht man immer die Witze am 1.4.?
1. April.
Ja, 1. April. Das war nur ein April-Scherz. Aber dein Post war nicht im April. Das war irgendwann mittendrin.
Das waren ja auch nur ein Sockenwechsel. Ja, aber es kommt regelmäßig vor, nicht nur am 1. April.
Ich sag mal so, das meiste bei uns im Business geht auch im Azure ab. Also wir arbeiten extrem viel mit Azure OpenAI. Und auch in der Vergangenheit haben wir viel mit Azure gearbeitet, aber da tatsächlich nur in diesem hässlichen Portal, um virtuelle Maschinen hochzuziehen. Die am Ende des Monats extrem viel Geld verschlungen haben. Also wir hatten nämlich in der Ur-Ur-Company, aus der ich komme, hatten wir irgendwann die Ideen gehabt, diese On-Premise virtuellen Maschinen abzulösen und alle im Azure hochzuziehen. Wir dachten, das war eine gute Idee, bis man dann am Ende des Monats gesehen hat, das sind ja wieder irgendwie Tausende von Euros in Ressourcen reingegangen für Maschinen, die im Leerlauf rumliegen.
Ganz genau. Ja, das sehen wir auch ganz oft in unseren, also wir sind auch Dienstleister und betreuen da auch zahlreiche Kunden und dieser Punkt, wir gehen in die Cloud und sparen damit Geld, aber wir machen es genauso wie vorher, das ist halt ein Trugschluss. Also das funktioniert, ja, du kannst extrem viel Geld sparen, aber du musst halt deine ganzen Prozesse und deine Organisation dafür anpassen. Also es ist nicht mehr, es ist. Du musst neue Dinge lernen, du musst dich an andere Begebenheiten anpassen, du musst dieses Pay-as-you-go-Modell in Kauf nehmen und auch wirklich leben und dann kann das Ganze funktionieren. Aber so ein klassisches Lift and Shift, das funktioniert nicht. Soll ich vielleicht mal kurz erklären, was Pay-as-you-go ist für Zuhörer?
Ja, du kannst ja gerne mal erklären, über was wir hier gerade reden. Also ich gehe mal davon aus, also was du gerade so angeteasert hast, zumindest war wahrscheinlich in der Vergangenheit so, dass viele Firmen die Idee hatten, wie wir damals, dass man sagt, huch, ich habe hier sehr, sehr viele Server im Keller stehen, lass uns die doch mal in die Cloud schieben, dann wird es ja viel günstiger. Ne? Das, ich weiß nicht, ob die Unternehmen heute noch so unterwegs sind, aber vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu verlieren, was denn die Unternehmen überhaupt aktuell antreibt, so jemanden wie dich reinzuholen.
Mhm. Genau. Also ja, es gibt immer noch diese Ansätze. Wir versuchen das aber gleich am Anfang umzudrehen und zu fragen, ja, was sind denn eure Ziele in der Cloud? Und wenn die Ziele sind, wir müssen da jetzt schnell rein, dann sage ich Lift and Shift, also wir nehmen alles so, wie es ist und übertragen es eins zu eins in die Cloud, dann ist das der richtige Weg, weil das ist der schnelle Weg. Aber du kennst dieses Iron Triangle, das Projektmanagement Triangle, Dreieck, Qualität, Geschwindigkeit, Kosten. Also du kannst immer nur zwei aussuchen davon. Also willst du Qualität und Geschwindigkeit, dann gehen die Kosten eben nach oben. Und an der Stelle, das ist ganz wichtig, also wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann kannst du diesen Schritt für die Geschwindigkeit gehen. Und aber eigentlich ist die Cloud ja für Agilität und Flexibilität gemacht. Und das muss man dann eigentlich umsetzen. Und das ist dann auch der Schritt, den wir mit unseren Kunden zusammengehen, dass wir sagen, Lift and Shift ist schön und gut, um da schnell mal reinzukommen. Aber dann müssen wir anfangen, das Ganze umzubauen. Denn es gibt in der Cloud, in Azure, gibt es ja klassisch Infrastructure as a Service, also der Betrieb von virtuellen Maschinen, von Netzwerken und Storage, also so die klassische Dreigestirn, was man auch on-prem betreibt. Und dann gibt es aber daneben ganz viel PaaS, also Platform as a Service. Und das sind dann die Mehrwertdienste, die dann eben auch mit sogenannter Serverless-Architektur betrieben werden können. Also man kann sich da vorstellen, ein Webservice, ich muss nicht den Server betreiben, also das Betriebssystem und darauf ein IIS oder ein Apache oder ein Nginx laufen lassen, sondern ich kann halt den Service schon paketiert und fertig einkaufen und ich muss nur noch meinen Code drauf deployen und habe dann meine fertige Website. Und Ähnliches gibt es dann auch für SQL, also und für ganz viele weitere Services. Und das sind dann die Mehrwertservices, über die man dann wirklich Geld sparen kann. Und diesen Schritt zu gehen, das ist eben das Wichtige und das Umdenken an der Stelle. Wir machen das nicht mehr alles selber und wir machen das nicht mehr so, wie wir es vorher gemacht haben, sondern wir gehen jetzt wirklich den Schritt in die Cloud. Und der Schritt in die Cloud bedeutet auch, ich habe organisatorische Anpassungen zu tun, ich habe technologische Anpassungen zu tun. Und damit kann ich dann auch dieses Ziel, also wenn es das Ziel ist, Kosten zu sparen, das muss auch gar nicht sein, wenn es das Ziel ist, Kosten zu sparen, dann kann ich damit dahin kommen. Und du hast anfangs gesagt, dieses Thema Infrastructure as Code spielt da auch eine Rolle. Also ich kann zwar ins Portal gehen in Azure und kann Services bereitstellen, indem ich mit der Maus mir das zusammenklicke und so weiter. Aber ich habe mal vorhin als Beispiel einfach nur eine virtuelle Maschine übers Portal deployed, damit man hinterher mal ein Gefühl dafür bekommt, was habe ich denn da an Settings zu tun? Und letztlich erstelle ich aus einer virtuellen Maschine 8 unterschiedliche Ressourcen und jede von diesen Ressourcen hat zig Einstellungsmöglichkeiten. Also ich habe, wenn es dumm läuft, habe ich hunderte Einstellungsmöglichkeiten, wie ich so einen Service bereitstellen kann. Und an der Stelle hilft dann eben das Thema Infrastructure as Code, also mit Standardisierung und dann auch letztlich Automatisierung, dass ich Services genau nach meinen Anforderungen bereitstellen kann. Und
das ist quasi eigentlich nur ein neues Wort für, neuer Wein in alten Schläuchen oder irgend sowas?
Genau.
Mit Sprichwörtern habe ich es nicht so, aber ich glaube, das müsste so richtig
gewesen sein.
Genau. Also, weil wir haben ja früher, ich komme ja aus dieser SharePoint-Development-Ecke und da hat man ja, ganz am Anfang hat man ja immer WSPs gebaut und hat die hochgeladen und aktiviert und irgendwann ist man dann ja übergegangen, das war so, also zumindest in meiner Erinnerung war das so 2007 die Zeit, da war ich sogar damals auf den ersten Konferenzen, auf der BASTA war ich glaube ich damals und habe über dieses Thema PowerShell gesprochen, wie man damit SharePoint-Lösungen ausrollen kann. Später sind wir dann übergegangen und haben angefangen, die SharePoints selbst mit PowerShell auszurollen und immer all das quasi zu so aufzubauen, dass es repetitiv nutzbar ist, ne?
Und, ganz genau.
Und du da und dadurch schließt du ja auch Fehler aus, oder? Also wenn du gerade gesagt hast, 100 Properties, die du irgendwie einstellst an so einem Service, wenn du das klickst, hast du wahrscheinlich spätestens beim dritten Mal irgendwas vergessen, oder?
Absolut. Und das ist genau das Thema. Also wenn du jetzt in ein Unternehmen reingehst und die sagen, sie möchten eine standardisierte IT-Bereitstellung haben, dann kann das nicht funktionieren per Hand. Also ich gebe da gerne das Beispiel rein. Jetzt lass mal drei unterschiedliche Leute mit einem Handbuch eine virtuelle Maschine erstellen. Ich wette mit dir, wir haben nachher drei unterschiedliche virtuelle Maschinen von der Konfiguration her. Weil irgendein Punkt ist immer, der dann eben anders ist. Und das ist eben das Thema Standardisierung, Flexibilität. Es ermöglicht auch Self-Service. Also oftmals haben wir in den Organisationen auch das Thema, dass die IT einfach überlastet ist. Der IT-Bestellprozess, wenn neue Services bereitgestellt werden sollen, das dauert teilweise Wochen. Fabio fliegt gerade das Mikro immer mal hoch, deswegen musste ich jetzt lachen.
Sorry.
Genau, der IT-Bereitstellungsprozess, der dauert teilweise Wochen, bis ich meine bestellte Ressource bekomme. Und mit so einem Ansatz wie Infrastructure as Code und dann eben auch mit der Automatisierung, die man dann mit Pipelines hinten dran hängt, da hat man dann halt die Möglichkeit, den Service einfach selbst sich bereitzustellen per Knopfdruck. Ich gehe dahin, gebe die notwendigen Werte ein und kriege dann meine Ressource genau nach den Unternehmensrichtlinien, die ich vorher festgelegt habe, ohne Fehler und kann die dann selbst in die Verwaltung nehmen. Und das ist auch eine Möglichkeit, eben Prozesse schlanker zu machen, die IT zu entlasten. Und das ist oft auch ein Thema, weshalb Menschen in die Cloud gehen oder weshalb Unternehmen in die Cloud gehen, weil sie eben ihre Prozesse verschlanken wollen, weil sie die Agilität nutzen wollen, die die Cloud eben mit sich bringt.
Super spannend. Was nutzt man heute eigentlich, um so eine Infrastruktur auszurollen? Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben früher PowerShell genutzt, also das ist mir bekannt, ne?
Ja.
Ich habe jetzt auch zuletzt mal, also weil wir ja auch so eigene Chat with your own data Lösungen haben, die wir im Azure ausrollen, da nutzen wir aktuell Biceps. Mhm. Ist das so state of the art oder was nutzt man da heute?
Also es kommt drauf an. Historisch, also angefangen hat das Ganze in Azure mit PowerShell, weil früher, ich habe ja dieses Windows Azure vorhin genannt, das war so vor über 10 Jahren mit dieser hellblauen Oberfläche. Da war im Hintergrund noch der Azure Service Manager, hieß das. Das ist quasi dieses Bereitstellungsmodell, also meine API, die ich angesprochen habe im Hintergrund, die war noch der Azure Service Manager und die konntest du nur per PowerShell oder über das Portal ansprechen. Und programmatisch ging es natürlich auch. Aber so, das waren so die Hauptthemen, wie ich an die API rangekommen bin. Und mit dem neuen Portal, das dann so vor knapp 10 Jahren rausgekommen ist, da kam dann auch der Azure Resource Manager als API im Hintergrund. Und das ging zuerst über PowerShell. Dann kam relativ schnell auch die CLI, also eine Command-Line-Interface, das wir nutzen könnten. Und dann kamen die sogenannten ARM-Templates, also Azure Resource Manager-Templates. Das waren riesen aufgeblähte JSON-Files, sehr unübersichtlich, sehr komplex. Eigentlich nicht kompliziert, aber durch die Komplexität, also nicht kompliziert im Sinne, also nicht schwer, zu verstehen, aber unübersichtlich und ja, wie gesagt, sehr komplex. Und dann kam Bicep, das ist jetzt State of the Art, also da seid ihr auch State of the Art mit dem Thema. Bicep ist eine deklarative Sprache, die quasi hinten dran übersetzt in ARM-Templates und letztlich dann die Deployments durchführt. Und wir nutzen, weil teilweise also zum einen, unsere Kunden wollen auch Multicloud-fähig sein, also vielleicht auch mal ein AWS oder GCP, deployen oder irgendwo anders. Und deswegen nutzen wir primär Terraform als Infrastructure as Code-Sprache.
Terraform ist quasi kompatibel mit Azure und auch anderen Cloud-Diensten, oder?
Ganz genau. Das ist so, also es ist quasi Infrastructure as Code, aber für den Multicloud-Ansatz. Also da kannst du, du hast im Hintergrund unterschiedliche Provider, die du ansprichst, also letztlich unterschiedliche Endpunkte, und kannst aber mit der gleichen Syntax, also mit der gleichen Logik und dem gleichen, mit der gleichen Sprache sozusagen die Ressourcen entweder hier oder dort bereitstellen. Und das ist quasi der Ansatz, den wir gewählt haben, weil wir eben auch Kunden haben, die Multicloud-Ansatz haben.
Ist das ein Thema, was die Firmen da draußen beschäftigt, Multicloud, oder vielleicht sogar regulatorisch notwendig macht, irgendwie zukünftig? Oder ist es eher, sage ich mal, weiß nicht, das klingt nach so einer Grundsatzentscheidung, ne? Setze ich mich auf einen Anbieter oder möchte ich mich irgendwie unabhängig von dem Cloud-Anbieter aufstellen? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder? Sich da strategisch aufzustellen?
Also ich glaube nicht, dass es ein regulatorischer Ansatz ist, weil wenn es um Regulatorik geht, würde ich sagen, sind wir bei Microsoft eigentlich am besten aufgehoben, weil wir haben die EU-Data Boundary, die sagt, wenn ich Kunde in der EU bin, dann sind meine Daten und alles, was ich in die Cloud gebe, in der EU und werden nicht in Amerika beispielsweise verarbeitet oder in anderen Drittländern. Es wird alles an dem Standort passieren. Einzige Ausnahme kann im Moment noch sein der Support. Also wenn ich einen Support-Case öffne, dann kann es sein, dass der Support anfragt, ob denn beispielsweise aus einem Drittland auf die Ressourcen zugegriffen werden darf. Aber ansonsten passiert das nicht mehr. Und deswegen glaube ich, so ein Service ist mir bei den anderen zumindest nicht bekannt. Ich will jetzt nicht sagen, den gibt's nicht, aber ist mir nicht bekannt. Und ich glaube, regulatorisch sind wir bei Microsoft ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht. Also DSGVO und so ist ja auch alles kompatibel, wenn man es richtig macht. Wenn man nicht die Türen wieder aufmacht, die man vorher zugemacht hat. Strategisch gesehen kann so ein Multicloud-Ansatz durchaus Sinn machen. Also wir hatten jetzt Unterschied, also es gab ja gibt es mal einen Ausfall, sei es von einer Region oder sei es von einem bestimmten Service oder sowas. Und um sich vor solchen Dingen ein bisschen unabhängig zu machen, also die Resilienz ein bisschen nach oben zu schrauben, kann es durchaus sinnvoll sein. Oder wenn man sagt, Backup beispielsweise, ich will mein Backup nicht im selben Environment hosten, wie meine Services laufen, sondern dann nehme ich GCP oder AWS, dann kann das auch ein legitimer Ansatz sein. Viele Kunden sagen auch, ja, ich will den Login-Effekt, also ich will mich nicht einsperren lassen in einer Cloud und deswegen gehe ich mit mehreren mit. Und deswegen betreibe ich beispielsweise auch nur virtuelle Maschinen, weil die sind oder Container, weil die sind portabel, die kann ich überall laufen lassen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also wir erhöhen die Komplexität massiv dadurch, wenn wir mehrere Provider im Einsatz haben. Also es wird alles komplizierter. Wir müssen ja auch Themen wie Monitoring, Backup, also die ganzen Basis-Services müssen wir ja auch mit betrachten. Und wenn wir uns das angucken, das wird halt alles komplexer und irgendwann kommt dann der Fall, also wir haben jetzt alles im Monitoring und sehen hier an der Stelle haben wir einen Ausfall und dann kommt aber, das geht's Fingerpointing los, dann sagt der eine Anbieter, ja der andere war's und hier sagt, also ihr könnt es euch vorstellen. Deswegen braucht man Multicloud, in manchen Szenarien ist es sinnvoll, in vielen nicht. Meiner Meinung nach.
Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, weil du sagst ja auch gerade, ich meine, das ist ein Ansatz, alles vielleicht so in Docker-Containern irgendwo laufen zu lassen und die dann transportabel zwischen verschiedenen Clouds zu gestalten. Das finde ich spannend. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, auf Zypern hatten wir mal so eine Diskussion über eine Cloud-Unabhängigkeit, weil sobald ich mich auf Services setze, also so als Software as a Service wie beispielsweise mal Teams, ne? Wer jetzt auf Teams-Telefonie setzt, also mir fällt da jetzt ad hoc nichts ein, wenn das mal ausfällt, auf was anderes zu wechseln in einer anderen Cloud. Ich weiß nicht, gibt es Google-Telefonie? Keine Ahnung. Vermutlich. Ne?
Ja, es gibt da auch einen Service, aber Also ja. Ich sehe es genauso. Also die Szenarien, so Wiederanlaufszenarien, das sind ja eigentlich Desasterpläne, die man an der Stelle macht. Und die können durchaus relevant sein, dass man sich über sowas Gedanken macht. Also jetzt nehmen wir mal den Worst Case. Mobiltelefonie fällt aus und wir haben kein Internet. Dann musst du im Zweifelsfall wieder das Fax auspacken und solche Dinge. Also so Dinge kann man betrachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, halte ich für relativ gering. Also muss man wissen, ob man diese Kosten, die letztlich ja auch mit so einer Planung und der Umsetzung verbunden sind, ob man die haben möchte oder nicht.
Ja, ich meine, Fabio, wir waren ja nie so ein richtiger Politik-Podcast, ne? Ich weiß, damals mit Alex haben wir ab und zu mal über die Politik schimpft, was so diese Regulatorien angeht. Aber wenn ich gerade mal so die aktuellen Entwicklungen da übersee anschaue, ne, was da so im Weißen Haus passiert, wer die Berater sind von dem zukünftigen Präsidenten, dann könnte ich schon sagen, habe ich eigentlich noch irgendwelche Cloud-Services, die nicht in der USA laufen? Gibt's da Optionen eigentlich, sage ich mal, europäisch?
Okay.
So fragst du jetzt mich?
Ich frage euch. Nein. Ich frage euch. Genau, die Schweiz was? Nee, Schweiz hat ja nichts mit europäisch zu tun, ne?
Ja, nicht mit der EU, ja. Aber wir haben ja trotzdem die Bilateralen, wir haben ja trotzdem jetzt kürzlich einen Vertrag unterschrieben, Freihandelsabkommen, Personenfreizügigkeit und solche Geschichten. Also wir sind ja sehr, sehr nah an der EU. Aber bei uns herrschen natürlich auch ein paar andere Gesetzesgebungen, die jetzt eher innerschweizerisch sind als mit irgendwie verknüpft mit der EU. Aber es geht eigentlich in dieselbe Richtung. Oder Thema Datenhoheit, Thema Gerichtsstand, wenn es zu einem Rechtsfall kommt, Thema Zugriff, oder das ganze Thema Bankgeheimnis bei uns natürlich riesig. Hat jetzt nichts mit irgendwie Cloud-Services zu tun, aber das geht in die gleiche Richtung mit Datenzugriff durch eben USA oder irgendwelche ausländische Firmen oder Behörden. Ich denke, ich meine, ich komme ja wirklich aus der Microsoft-Ecke und ich kann nur darüber erzählen. Und in der Schweiz ist es so, dass ja Microsoft, gibt in Deutschland auch diese Enterprise Agreements, oder? Da sind so ein paar Rahmenbedingungen drin. Und in der Schweiz hat Microsoft mit verschiedenen Behörden sogenannte zusätzliche Amendments gemacht. Also das bedeutet, die haben da mit, Finance ist eins davon, Business ist eins davon, also wirklich so eine KMU-Gewerkschaft. Und die haben da spezifisch noch auf diese Branchen oder auf diese Bereiche, die da, wo Unternehmen tätig sind, eben beispielsweise Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung und so weiter, haben die zusätzlich gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, damit diese Unternehmen dann auch die Microsoft Cloud Services nutzen können. Das heißt, Gerichtsstandort ist dann, wenn überhaupt, Amsterdam oder Dublin und nicht Seattle. Datenstandort, die Daten müssen in den Rechenzentren in Zürich und Genf sein von Microsoft, sonst geht das nicht und so weiter. Also aus Microsofts Sicht gibt es ja da extrem viel schon. Wir wissen ja auch, dass Microsoft ein Hyperscaler oder ein Unternehmer ist oder ein Unternehmen ist, das ja mit den Behörden zusammenarbeitet. Die haben ja extra diese Government-Lizenzen, rollen gewisse Funktionen erst später für Government spezifisch aus, weil eben noch datenschutztechnisch noch was geklärt werden muss und so weiter. Wie es jetzt bei anderen aussieht, da habe ich einfach zu wenig Einblicke drin. Aber ich glaube, solange man auf Microsoft-Technologien setzt, im Cloud-Bereich, dann glaube ich, ist man als Unternehmen, zumindest in der Schweiz, gut abgesichert. Wie es jetzt in der EU genau aussieht, was dafür zusätzlich, ob es da diese Amendments auch gibt, ob da Microsoft zusätzlich was mit Gewerkschaften, Behörden gemacht hat. Keine Ahnung. Ich glaube, Christian oder Thorsten, das könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten. Aber das ist zumindest meine Sichtweise aus der kleinen Schweiz.
ja, also die Frage, Thorsten, deine Frage hat ja so ein bisschen abgezielt. Gibt es Services in Deutschland oder jetzt auch Richtung Fabio in der Schweiz. Mhm. In Deutschland, die Schwarzgruppe macht sich ja ganz stark mit dem Thema Stackit Das heißt, die haben eine souveräne Cloud aufgebaut. Also die Schwarzgruppe ist die IT, beziehungsweise ist der Background von beispielsweise Lidl. Und die haben eben mit Stackit eine souveräne Cloud aufgebaut in Deutschland. Mein Gefühl, aber ich bin da auch nicht tief drin, deswegen schlagt nicht auf mich ein, wenn ich was Falsches sage. Mein Gefühl ist so ein bisschen, die sind noch nicht so weit. Die haben jetzt mit Google haben die ein Abkommen geschlossen, also hier dieses Thema Google Office. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, ob das Google Office heißt, also hier Word, Excel, PowerPoint aus Google. Und dazu gehört ja auch so ein Videotelefonie-Service, der letztlich, also ich schätze mal, dass man auch mit Meetings und so weiter machen kann. Würde mich wundern, wenn nicht. Das wollen die aus der souveränen Cloud heraus anbieten. Also das heißt, die Backend-Services laufen dann auch bei denen, wie weit das tatsächlich schon ist und ob das verfügbar ist und so weiter, weiß ich nicht. Aber also insgesamt habe ich das Gefühl, die bauen da was Gutes. Aber sie sind noch nicht so weit, dass es jetzt vergleichbar wäre mit den Hyperscale.
Also wenn du noch von der souveränen Cloud sprichst, dass wir vom Gleichen sprechen, dann heißt das, die haben eigene, sich selber Rechenzentren aufgebaut oder irgendwo eingemietet. Ist das Private Cloud? Ist das eine eigene Cloud? Also es geht in die Richtung.
Genau, also ist ein Public Cloud Service, den sie anbieten. Also sie bieten das an, aber sie betreiben es im eigenen riesengroßen, Hyperscaler RZ sozusagen.
Eigene
Infrastruktur und von da heraus bieten sie beispielsweise virtuelle Maschinen und auch Security-Lösungen und auch diese G Suite, also diese Google Suite, bieten sie aus diesen Rechenzentren in Deutschland. Wow.
Aber das ist ein komplett neues Geschäftsfeld für eben Lidl und Co. und wie sie alle heißen. Also.
Absolut.
Stimmt. Boah. Ja, aber da kommt es auch jetzt langsam zurück, die Gespräche, weil da gibt es nämlich der zweite, das ist ja immer so ein Duo, ne? Lidl und, Lidl und Google oder was auch immer. Nee, nicht Lidl und Google, aber da gibt es
ja in dem Fall ist Lidl und, in diesem Fall Lidl und Google.
Okay.
Google. aber ich glaube, ich weiß auch, was du raus willst.
Und dann gibt es noch die SAP und Avato, glaube ich, zusammen. Ne? Die haben ja noch eine zweite Organisation oder System, was sie da aufbauen wollen. Daran kann ich mich erinnern, an die Gespräche. Ja.
Es gab ja auch mal Gaia X als großes Projekt. Da habe ich aber auch nichts mehr von mitbekommen. Es war ja auch eine Idee, Cloud Services aus der EU heraus anzubieten. So als Konkurrenz zu den amerikanischen Größen. Habe ich aber schon lange nichts mehr von gehört.
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn die Projektnamen so heißen wie irgendwelche Großcomputer aus Spielen oder Fernsehshows. Weil geil, ich habe nämlich auf der PlayStation, wo ich wirklich drin versunken bin, ist ja dieses Horizon Forbidden West, super cooles Spiel. Und da ist nämlich der Großrechner auch Gaia oder so. Und von daher ist ähnlich wie Skynet, am Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen. Kommen wir vielleicht mal zurück zu Skynet. Versuchen wir mal irgendwie eine Verbindung zwischen KI und Azure wieder aufzubauen, dass wir langsam in die Microsoft-Welt zurückkommen.
Gerne.
Ich sag mal, das ist auch dieses Infrastructure as Code. Ist ja aus dem Grund so spannend, weil man ja eben nicht nur irgendwie virtuelle Systeme hochziehen kann, sondern ich kann ja auch mir beispielsweise OpenAI-Services hochziehen. Also ich kann zum Beispiel repetitiv mir Umgebungen aufbauen, die beispielsweise einen OpenAI-Service in Schweden nutzen, einen Indexer, der irgendwo in Amsterdam sitzt oder in Frankreich, und kann mir so Systeme zusammenbauen, ne? mit Infrastruktur.
Ganz genau. Also letztlich ist das auch also gerade wenn es ums Thema AI geht, dann ist das immer ein ganz wichtiger Ansatz, weil du kennst das bestimmt auch, Thorsten. Die Kunden sagen, ja, jetzt wollen wir mal loslegen mit AI und wir haben da schon tolle Ideen. Und dann kommt die große Fragestellung, ja, aber wie machen wir denn das jetzt? Also wir können zwar einfach mal einen Azure AI Service anklicken, aber dann haben wir wieder diese Problematik mit den Settings. Da sind es jetzt nicht ganz so viele, glücklicherweise. Aber sobald ich Daten aus meinem Data Center on-prem beispielsweise nutzen will, muss ich ja auch irgendwie die Daten da verknüpfen. Und dann kommt wieder das Thema mit dem Infrastructure as Code oder insgesamt mit dem Thema, ich nenne es bei uns Azure Foundation, also die Basis bereitstellen, beispielsweise die Standortanbindung, dass die Unternehmensrichtlinien auch für die Azure Services gelten. Also du hast jetzt gesagt, wir stellen es in der EU bereit, theoretisch kann ich es aber auch in den USA bereitstellen. Und vielleicht auch eine Richtlinie, dass wir nur in der EU erlauben oder solche Dinge. Und das braucht's. Und da beraten wir die Kunden ganz viel, weil in dem Thema AI selbst sind wir nicht zu Hause. So ein bisschen Copilot bedienen kriege ich auch hin. Aber wir haben keine Data Scientists oder sowas, die wirklich tief eintauchen würden in so eine Thematik. Aber die grundsätzliche Bereitstellung der Service, das ist auch ein wichtiger Punkt, und dass das eben compliant stattfindet, so wie es ein Unternehmen auch machen würde, wenn es on-prem ein neues Rechenzentrum oder ein Rechenzentrum für KI on-prem aufbauen würde, dann würden da auch Unternehmensrichtlinien gelten, und das muss eben auch in der Cloud passieren, damit wir nicht uns dort oben Löcher aufmachen, weil letztlich wenn das Ding die KI Zugriff auf meine Daten hat und die frei im Internet verfügbar, also die KI frei im Internet verfügbar ist, ist ja denkbar ein Angriff über die KI auf meine Daten zu bekommen. Und deswegen muss man halt genau gucken, wie stelle ich sowas bereit und welche Richtlinien und Leitplanken baue ich denn da außen rum, sodass es auf der einen Seite flexibel und bedienbar bleibt, auf der anderen Seite aber so meine Unternehmensrichtlinien tatsächlich Anwendung finden.
Eine coole Geschichte. Also gerade Sicherheit wird, glaube ich, wahrscheinlich nächstes Jahr eine große Rolle spielen, oder? Also, weil das, was du gerade erzählst, wird ja wahrscheinlich die meisten Kunden von euch oder auch von uns wahrscheinlich beschäftigen aktuell, oder? Dass sie loslegen wollen mit AI und vielleicht auch schon Lösungen haben und die auch prototypisch vielleicht schon entwickelt haben. Also das lässt sich ja relativ schnell durchführen, ne? Also auch bei uns, man ruckzuck in 5 Minuten oder 10 Minuten habe ich so einen neuen Service einfach prototypisch hochgezogen. Mhm. Aber das in einer, sage ich mal, 5000-Mann-Umgebung sicher auszurollen, dass ich dann nicht eben aus Versehen über eine offene URL oder so auf meine Systeme draufkomme, das wird wahrscheinlich schon die Firmen da draußen bewegen, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also ist ja noch nicht lange her, im November war ja die Ignite. Ich war in Chicago vor Ort. Und wenn man sich den Sessionplan angeguckt hat, dann war da AI, 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 Security, 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 AI, 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 AI. Und so ging es weiter. Und dann gab es noch so ein bisschen Nebenprogramm. Aber das waren so die zwei Hauptthemen, die gespielt wurden, die das Thema beherrscht haben. Und oftmals war es dann auch kombiniert, AI und Security. Ich fand ganz spannend, der Mark Rosinovich ist CTO für Microsoft Azure. Der hat immer eine coole Session, also der zeigt immer so den heißen Scheiß und was Tolles zukünftig möglich sein wird. Also beispielsweise, dass man in ein paar Sekunden 10.000 Container hochfahren kann. Also Sachen, die man im Alltäglichen ganz oft braucht. Nicht, aber trotzdem spannend. Und der hat eben auch gesagt, das Thema Security in der AI ist auch ein Thema, an dem sie ganz stark dran arbeiten, um eben verschiedene Angriffsvektoren, die halt dann damit noch dazukommen, die es vorher nicht gab. Also über die Prompts, wenn man die geschickt wählt, da könnt ihr wahrscheinlich ein Liedchen von singen, wie man an die System Prompts rankommt und so weiter. Aber darüber lässt sich ja auch, wenn man es geschickt anstellt, lassen sich ja Daten extrahieren und so weiter. Und um das zu verhindern, da braucht es halt neue Sicherheitsmechanismen, die es so in der Art vorher gar nicht gab.
Ja, vor allen Dingen, wenn man Systeme aufgebaut hat, wo vielleicht größere Rack-Systeme hinten irgendwo angebunden sind, ne? Also dementsprechend, okay. Rack-Systeme bedeutet quasi, du bindest deine Daten an das KI-Sprachmodell an, ne? Und für die da draußen, die sich fragen, was Rack-Modell bedeutet. Ja, cool. Aber das sind wir ja auch schon so ein bisschen jetzt in das nächste Thema reingeswitcht, was dieses Jahr so passiert ist, weil du hast gerade gesagt, Ignite Fabio und ich, wir haben ja im letzten, war das im letzten Podcast, Fabio, wo wir die Ignite so ein bisschen Revue passieren lassen haben? Oder die
vorletzten? Ich glaube, es war im letzten, ja, ich glaube, es war im letzten.
Genau, also da haben wir schon eine Info mitbekommen. Christian war also vor Ort. Wo war die? In Chicago, ne? Hast du gesagt?
Ja, genau. Schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Also hat auch echt Spaß gemacht. War sau anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Also, ging morgens um 8 los, war um 18 Uhr zu Ende und es gab jeden Abend eine Abendveranstaltung. Also es war schon anstrengend, aber hat auch mega Spaß gemacht. Und ganz viele Leute getroffen, international.
Die Microsoft-Konferenzen kann man eigentlich immer ganz gut empfehlen. Ne? Also zumindest, ich kann mich an die letzte in der USA, auch meine einzige in der USA bisher überhaupt, war die in Las Vegas 2012, die SharePoint-Konferenz. Mhm. Da haben sie es damals auch ganz schön krachen lassen mit Bon Jovi-Auftritt und Bill Clinton auf der Bühne. Das, ich weiß nicht, ob das immer noch so pompös gemacht wird bei Microsoft vor Ort. Ja, das war...
Das ging einigermaßen. Also es gab tatsächlich keinen Show-Act. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also was man sagen kann, die Abendveranstaltungen, die waren dann auch business-konform.
Okay.
Da gab es schon so ein paar, die ein bisschen zu viel getrunken hatten, ja. Aber die Partys, die waren eigentlich um 11 Uhr vorbei. Wenn du dann nicht selbstständig noch irgendwie losgezogen bist, dann kamst du rechtzeitig ins Bett, dass du am nächsten Tag auch wieder gut rauskamst. Also das war immer ganz gut. Bei der offiziellen Microsoft-Party war es sogar schon um 10, glaube ich, oder 10:30 fertig. Also man ist gefühlt kaum angekommen. Das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Also letztlich wurde man im Hotel mit Bussen abgeholt und dann zu diesem Party-Spot gefahren. Und da waren ja 10.000 Menschen ungefähr. Also sagen wir mal, die Hälfte davon ist da hingekommen. Wahrscheinlich waren es ein paar mehr. Also Busse haben die Leute da hingekarrt. Dann hast du an der Garderobe eine Dreiviertelstunde angestanden, bis du deine Jacke abgegeben hast. Dann bist du da reingekommen in einen Riesensaal und dann gab es irgendwie Spiele und Essen und Trinken und so weiter. Ja, und nach 1,5 Stunden war es schon wieder vorbei. Dann hast du wieder eine halbe Stunde angestanden für die Jacke. Um rausgehen ging es ein bisschen schneller und bist dann wieder mit Bus gefahren worden. Also für diesen Aufwand, das für 1,5 Stunden zu betreiben, fand ich ja ein bisschen zu wenig. Aber insgesamt, ja, es ist beeindruckend. Also allein dieses Convention Center, was das für Ausmaße hat, da waren wir mit den 10.000 Menschen, die da vor Ort waren, da hätten wahrscheinlich 20.000 reingepasst. Also es war echt ein riesen Drum und wir haben nicht alles bespielt. Also da war noch einiges an zusätzlichen Räumlichkeiten, die man hätte noch mit dazu nehmen können. Also ein riesen Ding und diese Show-Acts, die hat es in dem Fall jetzt, zumindest in mir, keine aufgefallen. Ich habe sie mir dann selbst gemacht. Ich war dann noch beim Chicago Bulls-Spiel.
Was ist das? Basketball, oder?
Ja, genau. Ja.
Oh, sorry.
Oh, Thorsten.
Michael Jordan war da früher.
Ja.
Ja, genau. Ja, diese amerikanischen Sportarten, Fabio, da bin ich nicht so bewandert, was so Football und...
Ja, aber Michael Jordan, Chicago Bulls geht schon fast Richtung Allgemeinwissen.
Ja, Michael Jordan kenne ich ja auch und Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki kenne ich auch.
Ja, super. Immerhin. Cool.
Aber ich meine, letztendlich war das ist jetzt eher schon so Jahresabschlussfeier, so eine Ignite, ne? Und letztendlich kann man die auch, konnten sie das ja auch mehr feiern, weil dieses ganze Thema KI sich ja bis Ende des Jahres jetzt auch bei Microsoft schon mehr ausgebreitet hat und langsam aber sicher in den Modus übergeht, wo es so langsam in Use Cases reingehen kann, ne? Also wenn ich das mal zurückblicke, wenn man mal so ein bisschen jetzt in das AI Recap 24 reingehen, jetzt Fabio und Christian, dann wenn ich da mal zurückblicke auf Januar, da hat Microsoft ja angekündigt, dass Copilot nun für alle buchbar wird, auch ohne diese 300 Lizenzen abnehmen zu müssen. Ne? Das war so diese jetzt aber auf alle Firmen, alle müssen Copilot-Lizenzen haben, alle müssen sich auf dieses KI-Business stürzen. Und Anfang des Jahres, sind wir mal ehrlich, ging noch nicht so viel. Ne? Irgendwie hat sich das ganze Jahr über mit Updates und Weiterentwicklungen auch der Sprachmodelle so weiterentwickelt, Das fand ich schon sehr prägend. Deswegen sage ich, Ende des Jahres sind wir an einem Punkt angekommen mit GPT-4o, dem aktuellen, das ist nicht mal das aktuelle Sprachmodell, ne? Also O1 ist das aktuelle Sprachmodell von OpenAI. Ja, O3 ist noch nicht veröffentlicht, Fabio. Lass das gleich drauf. Ja. Aber jetzt sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo es wirklich anfängt, Spaß zu machen. Und das hat man Anfang des Jahres noch nicht. Und das zeigt auch so aus meiner Sicht so ein bisschen diese rasante Entwicklung 2024, ne, so von den ersten Showcases, so huch, ich kann mal ein PDF auswerten und solche Geschichten, hin zu richtigen Use Cases am Ende für Unternehmen, die auch Geld und Kosten, weil Geld und Kosten, also die Kosten sparen, die quasi Effizienzsteigerung bringen und. Das ist aus meiner Sicht erst immer mehr zum Ende des Jahres hin möglich gewesen, oder?
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also Microsoft ist ja nicht ohne Grund Anfang Januar schon in Anführungs- und Schlusszeichen live gegangen. Also die Use Cases waren ja schon da, nur war die Funktionalität nicht ganz so ausgereift, dass sie auch wirklich, in der Schweiz sagen wir, verhebet. Ich weiß nicht, wie das richtige Wort in Schriftdeutsch ist. Aber das Konzeptionelle war ja grundsätzlich schon da, was Microsoft aber aus meiner Sicht richtig gemacht hat. Jetzt insbesondere in den letzten Monaten ist, dass sie wirklich an der Basis gearbeitet haben und nicht noch mehr Innovationen, noch mehr Tools, noch mehr neue, keine Ahnung, Namen und weiß ich was, da rausgepusht haben, sondern wirklich dann gemerkt haben, okay, das Feedback der Kunden ist, geh. Für diese $30 pro Monat und User habe ich einfach nicht den Benefit und nicht den Value, den ich mir vorstelle oder der mir auch in diesen ganzen Marketing-Videos versprochen wurde. Und OpenAI hat natürlich da auch seinen Anteil dran mit der Entwicklung von GPT-4o, mit der Entwicklung von O1, also von diesen DART-Modellen, wie das die KI auf die natürliche Sprache von uns reagiert. Und Microsoft hat da auch vor 2-3 Jahren strategisch den absolut richtigen Entscheid gefällt, auf OpenAI zu setzen und nicht selber irgendwie Sprachmodellforschung, KI-Forschung zu betreiben, sondern sich wirklich an OpenAI zu hängen, weil die halt die Koryphäe sind oder die Vorreiter sind in Bezug auf generative künstliche Intelligenz, in Bezug auf Sprachmodelle für die KI. Und es ist auf jeden Fall, wir sitzen heute da und sprechen eigentlich, wie cool Copilot geworden ist. Anfang Januar saßen wir da und sagten, ja, Kollege, was ist denn das eigentlich hier? Also, da siehst du schon, was innerhalb von einem Jahr technologisch passiert ist. Das war schon sehr, sehr, sehr rasant. Da gebe ich dir absolut recht.
Also ich nutze ja den Copilot auch täglich. Ich habe den beim alten, also ich bin ja im Juni gewechselt, beim alten Arbeitgeber hatte ich den quasi ab der Freischaltung, es gibt nicht mehr diese 300 User-Beschränkung und beim neuen Arbeitgeber habe ich es jetzt auch wieder und also ich kann es nur unterstreichen, Fabio, anfangs war das so, ja, man musste sich so Cherry-Picking, so an der Stelle ist es ganz gut, den Rest kann man nicht so richtig gebrauchen und es wird jetzt an vielen Stellen immer besser, also ich bin nach wie vor nicht mit allem zufrieden. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich auch nie sein, weil Menschen denken halt doch ein bisschen anders als Maschinen denken nicht, aber als ein Sprachmodell jetzt arbeitet. Aber im Großen und Ganzen hat sich das rasant entwickelt und ich glaube, der Vorteil, den wir als Early Adopter an der Stelle auch genießen, ist, dass wir uns halt von Anfang an damit beschäftigt haben und dass wir von Anfang an diese Thematiken versucht haben, in den Arbeitsalltag zu integrieren und dadurch halt Kenntnisse gewonnen haben, wie man damit auch umgehen muss, damit man da Mehrwerte überhaupt rausziehen kann. Also ich nutze den wirklich mittlerweile täglich für Brainstormings. Also das Geilste ist ja der Copilot in Teams, dass der mir einfach meine Meeting Notes fertig schreibt. Klar, kleinere Anpassungen oder so muss man an der Stelle immer noch machen. Aber dass ich meine Meeting rausbekomme, dass ich meine Tasks aus dem Meeting rausbekomme und das halt schon fertig aufbereitet, das ist ein Mehrwert. Und Auch jemand, der nicht teilgenommen hat, der kann halt nachher noch mit dem Copilot chatten und Fragen stellen zum Meeting. Also das ist wirklich cool. Auf der anderen Seite, mit dem von PowerPoint beispielsweise, bin ich nach wie vor nicht so richtig zufrieden. Ich habe es vor kurzem mal wieder ausprobiert mit einer Präsentation, die ich für meinen Sohn gemacht habe. Der hat in der Schule eine Präsentation über die Pyramiden in Ägypten halten müssen. Und dann haben wir den gefüttert. Also wir haben ein Word-Dokument erstellt mit den Recherchen, die er gemacht hat. Und dann habe ich der PowerPoint gesagt, so nimm mal dieses Word-Dokument als Grundlage und erstelle eine passende Präsentation, strukturiere das noch schön und so weiter. Und das Ergebnis war halt, naja, ach so, und ich habe gesagt, füge passende Bilder hinzu. Und das Ergebnis war ernüchternd, also eine grobe Struktur hat es gegeben, das war okay. Ich glaube, in den 10 Folien, die erstellt wurden, gab es 2 Bilder oder so von Pyramiden. Aber also sonst halt nichts, was irgendwie passt gewesen.
Aber du hast nicht den Narrative Builder verwendet, richtig? Du hast den Prompt verwendet, also den Copilot rechts.
Ja, genau.
Ja, das ist nach wie vor so. Also der hat nie, da musstest du schon Glück haben, dass der eine gute Präsi gemacht hat. Aus den Word-Dokumenten hat er teilweise wirklich ganze Abschnitte auf eine Slide gepackt, wo ich dann sagen musste, macht nichts Sinn. Ja. Da empfehle ich dir definitiv den Narrative Builder mal auszuprobieren. Also der ist
Ist der Narrative
besser.
Builder?
Der Narrative Builder, das ist die neue Funktion, das ist seit Copilot, seit der Wave 2 ist der da. Mhm. Du hast den Copilot, wenn du eine PowerPoint öffnest, oberhalb der Folie hast du so ein kleines Copilot-Symbol. Mhm. Da kannst du dort draufklicken und sagen, erstelle eine Präsentation über. Und da geht dir dann ein neues Fenster auf. Und dieses neue Fenster ist dann der Narrative Builder.
Okay.
Und du schreibst dann eigentlich rein, über was du die Präsentation machen willst. Ich glaube, zu Beginn, ich habe es jetzt kürzlich nicht ausgetestet, aber zu Beginn konntest du noch keine Word-Datei hinzufügen. Im ersten Prompt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht, Thorsten. Nee. Geht immer noch nicht. Genau, das kannst du dann im Nachgang machen. Und dann ist es so, dass der Narrative Builder dir dann basierend auf deinem Prompt zuerst mal die Struktur vorgibt. Also er generiert dir noch gar keine Slides, er gibt dir die Struktur, Titel und ein paar Bullet Points, was da kommt. Und du kannst dann selbst die Struktur anpassen, kannst zusätzliche Abschnitte hinzufügen, kannst dann aber im Abschnitt drin, wenn du einen neuen Abschnitt hinzufügst, kannst du jetzt ein Word-Dokument nehmen. Also das ist so völlig keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall Du hast da viel mehr Einblicke und Eingriffsmöglichkeiten, als wenn du rechts in der Leiste einfach siehst, ja, wir machen jetzt die Präsentation und da hast du sie.
Alles klar.
Und dann drückst du auf OK, wenn die Struktur für dich passt, und dann siehst du wirklich live, wie er die Slides macht, was da kommt. Da kommen wirklich auch teilweise 20, 30 richtig geile, coole Slides dazu. Er hat auch Zugriff auf deine Vorlagen, also wenn du nur eine coole Vorlage verwendest, wo dann das Bild richtig passt und die Schriftart und das Design und so, dann übernimmt er das und dann hast du einfach eine ganz, ganz andere Qualität an PowerPoint-Präsentation als mit dem normalen, hier hast du ein Word-Dokument, mach mir die Präsi. Cool. Das war ein Riesenfortschritt. Bin ich auch dran, Blogbeitrag übrigens darüber am Schreiben.
Sehr gut.
Aber leider kommt immer noch nicht an das Gamma-App-Erlebnis heran. Also Das ist aus meiner Sicht, das ist das Problem mit Copilot dieses Jahr, dass du halt viele Dinge, also quasi ausgerollt bekommen hast und viele Dinge aber noch fehlen, die du aber eigentlich brauchst, um wirklich produktiv zu arbeiten. Ne? Also sagst du mit Copilot.
Ja, absolut.
Mit PowerPoint. PowerPoint am Anfang nicht nutzbar gewesen, nur mit dieser Word-Datei. Mit dem Narrative Builder erkläre ich das zum Beispiel auch unseren Kunden, ist es wirklich nutzbar, damit wir überziehen halt einfach ein Stück. Das ist ja, ein bisschen können wir drüber gehen, Alter.
Lass mal, bin ich nicht der Übeltäter.
Wir sind ja zu dritt, das heißt, wir haben noch ein Drittel mehr.
Wir haben noch ein Drittel mehr, das stimmt. Genau, das sind einfach so Dinge und dann hast du halt Themen da drin, wie Fabius gerade gesagt hat, warum kann ich eine Word-Datei erst hinzufügen, wenn ich eine einzelne Slide anpassen will und nicht als Grundlage für die ganze Präsentation? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe jetzt am Wochenende rumgespielt. Ich habe wirklich viel Zeit verbracht mit so Deep Research Such Engines. Das ist übrigens so mein Highlight des Jahres, das ich erst zu Ende des Jahres kennengelernt habe. Aber so KI-Engines wie beispielsweise Storm von der Stanford University oder auch Gemini mit Deep Research oder Perplexity macht einen Heidenspaß zu recherchieren mit diesen Tools. Ne? Perplexity, dachte ich, ist schon cool, aber Gemini mit Deep Research ist ja Welten entfernt. Das heißt, vielleicht für die da draußen, du sagst halt beispielsweise, ich möchte eine Präsentation anlegen oder ich möchte eine Recherche zum Thema 7 Weltwunder oder was auch immer anlegen, dann fängt Gemini an und geht in, bei mir waren das glaube ich 32 verschiedene Webseiten, die er hinzugenommen hat, um zu recherchieren für dieses Thema. Und dann sagt er dir im nächsten Schritt auch, hey, ich habe folgenden Auftrag verstanden. Ich mache eine Recherche, ich suche auf den Webseiten, dann führe ich das und das aus nach deinem Prompt und dann geht das los. Das dauert, ne? Das dauert so 3 bis 5 Minuten, bis man überhaupt die erste Rechercheergebnisse hat, aber dann hat man eine Ausarbeitung in einer Qualität vor sich liegen, was absolut genial ist, mit Quellen dieser ganzen verschiedenen Seiten. Finde ich richtig, richtig gut. Und dann habe ich eins gemacht, ich habe mir das dann in Google Docs exportiert, habe dann einen kompletten Abstract gekriegt von dieser Recherche und dieses Dokument habe ich dann in Gamma.app geladen. Das ist diese Präsentations-KI. Und dann erstellt Gamma auf Basis dieses Dokuments eine erstklassige Präsentation. Und das ist übrigens, musst du gerne mal ausprobieren, das ist auch im Standard kostenlos, Christian. Dort siehst du nämlich einfach live, wie sich deine PowerPoint aufbaut. Also dort kommt der Text, dann generiert da auch KI-generierte Bilder rein und nicht eben nur wie bei PowerPoint Stock Image, die irgendwo in dieser Stock Image Suche raussucht. Ne? Und dann kriegst du ein Dokument, was du im Übrigen sogar noch als PowerPoint downloaden kannst, was aus meiner Sicht meistens schon fast zu 80-90% nutzbar ist. Und das macht einen Heidenspaß. Ne? Und in Kombination mit diesen Recherchetools mega gut. Und das ist für mich so ein bisschen ein Problem, Fabio, wenn ich übrigens da draußen bei den Kunden bin und denen dann erkläre, wie sie mit Copilot das Beste aus ihrer Arbeit rausholen, bin ich manchmal leicht selbst limitiert, weil ich die mehr Möglichkeiten kenne, die noch da draußen auf uns warten. Und hoffe immer, dass die relativ schnell im Copilot-Ökosystem Platz finden werden. Und ich denke, das wird uns im Übrigen auch 2025 erwarten. Ich denke, dass da richtig viel kommen wird an guten Dingen, die Microsoft eventuell da bei anderen Anbietern sieht, die sich noch so implementieren lassen. Das wird einfach passieren und darauf freue ich mich im Übrigen für nächstes Jahr schon sehr stark. Ich habe auch jetzt eben, wo du gefragt hast, Fabio, hast du schon das Word-File, hast du die Möglichkeit, ein Word-File hochzuladen? Habe ich gerade eben mal geschaut. Habe ich eben nicht und ich gucke immer gleichzeitig mit. Ist vielleicht zufällig bei mir die Copilot Actions Button schon da, aber der ist auch noch nicht da. Das ist nämlich auch so ein Feature, auf was ich mich nächstes Jahr freue, um sich so repetitive Aufgaben, die du einmal am Tag machst oder so, dann einfach selbst in so einem kleinen Workflow einzulegen, freue ich mich super drauf. Überhaupt dieses ganze Thema Agenten ist auch so ein Thema 2025 für mich. Alles Mögliche in Agenten auszulagern und dann am Ende des Tages nur noch einmal kurz auf den Bildschirm zu schauen und gucken, was machen eigentlich meine Agenten überall. Okay, ich bin fertig mit Arbeiten. Da habe ich. Ich glaube, das wird uns in 2025 quasi da draußen begegnen. Und vielleicht, damit ich meine Sicht darauf auf 2025 vielleicht gleich noch abbilden kann. Ich glaube auch die Art und Weise, wie wir das tun, nämlich mit mehreren, man sagt ja multimodal, ne? Also mit mehreren Möglichkeiten quasi mit der KI zu interagieren, wird sich auch verändern. Und wir werden wahrscheinlich viel mehr so Voice-Bots sehen. Wir werden mit KI mehr sprechen. Wir werden die KI auch sehen, mit der wir sprechen. So im Sinne von HeyGen beispielsweise, dass ich meine Frau Müller von der Sparkasse, die sehe ich dann eben auf der Webseite. Ja, ich sehe meine vertraute Frau Müller und kann mit der reden. Und die redet auch noch wie die Frau Müller. Und zwar mit Echtzeitdaten im Hintergrund, was die eigentliche echte Frau Müller wahrscheinlich nicht hat, diese Echtzeitdaten. Da freue ich mich auch drauf. Ja, das war übrigens jetzt so slightly ins letzte Thema reingerutscht, mein Ausblick für 2025. Was sind so eure Prognosen fürs nächste Jahr? Fabio. Oder nee, Christian, wir fangen mit unserem Gast an.
Okay, ja, was sind meine Prognosen? Also, Ich glaube, also bei mir geht es natürlich wieder ins Thema Infrastructure zurück. Ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema AI gucken, dass das noch stärker werden wird, dass wir viel mehr Adoption sehen werden. Also unsere Kunden machen noch nicht so arg viel in dem Umfeld, aber es wird langsam mehr. Wir haben jetzt tatsächlich die erste Kirche in Richtung AI in der Cloud. Also ein Proof of Concept machen wir gerade mit dem. Also
du kennst meinen Witz dazu, ne? Du kennst meinen Witz, Christian, dazu. Den muss ich jetzt nochmal bringen. Vielleicht verstehen ja die Hörerschaft da draußen. Ich frage mich immer so, warum muss denn die Kirche in die Cloud? Die haben doch schon seit Jahrzehnten ihre eigene Cloud, oder? Fabio, hast du nicht verstanden? Oder fandst du ihn zu flach?
No comment.
Genau, also wie gesagt, im Thema im Umfeld AI glaube ich, dass da viel mehr passieren wird und dass eben diese ganze Thematik, ihr kennt bestimmt dieses Slide, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast einen digitalen Scheißprozess, wenn du das mit Daten machst, dann verhält sich das ganz ähnlich. Deswegen glaube ich, dass das Thema Grundlagen extrem wichtig wird, dass die Unternehmen jetzt anfangen, also sieht man ja auch immer mehr, dass sie anfangen, sich auch vorzubereiten fürs Thema KI und das sich in verschiedenen Bereichen widerspiegelt. Deswegen ist dieses Thema Grundlagen, was ich vorhin auch gesagt habe, wo auch das Thema Infrastructure as Code und Standardisierung einfach eine Rolle spielt, das wird immer wichtiger werden und wird vorangehen. Das ist so meine Meinung. Ich glaube auch, wir hatten da im Vorfeld schon mal gesprochen, Thorsten, ich glaube, das Sprechen mit der AI oder mit Tools im Allgemeinen wird mehr werden. Also ich nutze heute schon ganz viel Spracheingabe auf dem Handy, auf dem Mac und genieße das, dass ich quasi meine Gedanken einfach mal reinplappern kann und sie hinterher dann noch ordnen kann. Und ich glaube, das wird noch viel mehr und wird vor allem viel besser, dass man so, also wenn ich da jetzt was reinspreche, dann kriege ich halt genau das raus, was ich da reingesagt habe. Zukünftig wird es dann vielleicht noch ein bisschen strukturiert werden. Also das sind so meine Wünsche, die ich da in die Richtung hätte, wenn ich mein Brainstorming einfach mal rauslabern kann.
Mhm. Ja, sehr cool.
Ja, das sind so meine Blicke in 2025. Fabio, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Es gibt ja ein paar, wie soll ich sagen, Sichtweisen, Themen, die man aus der Vergangenheit schon kennt, aus der Microsoft-Ecke, die sich wahrscheinlich auch, oder die ich denke, sich irgendwie manifestieren würden. Das erste Thema ist das Thema, und das ist jetzt ein neues Wort, das ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber das kommt, ist mir jetzt in den Sinn gekommen, Multi-AI. Wir hatten ja die Multi-Cloud und wir haben das Bring-Your-Own-AI. Und Thorsten, du hast es ja ein bisschen angeschnitten, oder? Ja, du hast dann Tools, die sind halt besser, können besser recherchieren, sind Echtzeit, bessere Präsentationstool und so weiter. Das ist aber immer noch das Thema Compliance und Unternehmenskontext. Also welche Daten, wie sensibel sind die Daten, die du da wirklich in eine öffentliche, in Anführungs- und Schlusszeichen, KI eingibst? Und wie wird sich das dann in Zukunft oder jetzt insbesondere ab nächstem Jahr dann entwickeln? Und für mich geht es da dann das Thema nicht nur aus der Adoption-Seite, sondern aus der Merger- und Acquisition-Seite von Microsoft, weil aus der Vergangenheit wissen wir, Microsoft hat immer wieder so kleine Player gekauft. Man denkt an Delve, man denkt an, keine Ahnung, YouPlanner, you name it. Also da gibt es ja immer so Startups, die Microsoft da kauft und dann in Microsoft 365 integriert. Und ich kann mir vorstellen, dass da so ein ähnliches Thema mit den Sprachmodellen laufen wird. Weil Sprachmodelle kann man heute ja schon in Azure AI Foundry, kann man die ja nutzen, man kann die anbinden. Ich sage jetzt mit Code First, was bedeutet es aber dann für die Endanwendenden? Und ich glaube, Microsoft hat ja da den großen USP, dass sie eben auch, dass ihre KI eben auch für sensible Daten ausgelegt ist. Und das bedeutet aber, dass ich halt auf diese fancy Tools wie Gamma AI, wie Gemini, wie Perplexity, wie Claude halt nicht zugreifen kann oder diese sensiblen Daten da nicht nutzen kann. Und ich bin halt sehr, sehr gespannt, was sich Microsoft da strategisch einfallen lässt, wie sie dieses Thema Multi-AI oder bessere AI in ihr Compliant AI, das sich Copilot nennt, einbinden kann. Das bin ich sehr gespannt, dass das ein Thema werden wird, dieses Multi-AI. Dann natürlich auch das ganze Thema Agents geht ein bisschen in dieselbe Richtung, aber dort mehr basierend auf die Datenquellen, was da für Standard kommt. Also gibt es dann wirklich Agents, die beispielsweise schon mit SAP verbunden sind und so weiter. Also was wird da noch kommen? Und ob das allenfalls wirklich ein Fokusthema sein wird. Und Punkt 3, bin ich übrigens mit dir, Christian, sehr, sehr einverstanden. Das, was du an der Ignite gesehen hast zum Thema Security und AI und Security, wird uns auch 2025 beschäftigen. Das wissen wir auch von Microsoft selbst, dass das ein Fokusthema ist bei den Kunden, bei den Partnern. Sprich, dass man sich nicht nur auf KI vorbereitet mit der richtigen Security, mit Zero Trust, mit Sentinel und was das alles dahinter ist, sondern dass man auch sagt, okay, das ganze Thema Security Copilot, wie kann ich das irgendwie gut deployen, wie habe ich eine Governance dahinter, wie kann ich via Copilot helfen, meine Security oder meine Umgebung nicht nur besser zu schützen, sondern effizienter zu gestalten, zu verwalten, zu deployen und so weiter. Und der Security Copilot ist ja noch so ein bisschen so halb Preview, immer noch viel zu teuer und teilweise auch noch nicht so gut. Aber ich glaube, da wird noch einiges kommen. Und was mich wundern nehmen wird, ist dann auch das Thema Preisgestaltung. Also wie wird sich Microsoft in Bezug auf Funktionalitäten orientieren, sei es beim Copilot selbst, wie aber auch beim Security Copilot? Gibt es da einschneidende Veränderungen? Bleibt das Preismodell so? Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, das wird früher oder später ein Thema werden, weil je mehr Funktionen, je mehr Value da reinkommt und je mehr die Kunden das auch sehen und Lizenzen kaufen, desto schneller kommt Microsoft dann mit irgendwelchen Premium-Produkten um die Ecke. Also das sind so für mich die 2-3 Themen, wo ich denke, wird 2025 was kommen.
Spannende Ideen. Also das mit vor allem diese erste Idee, die du hattest, dass Microsoft einfach mal Firmen kaufen soll, die es besser machen, finde ich sehr gut. Ja, ist eine gute Idee.
Ist die Vergangenheit. Also muss ja nicht sein, dass sie es kaufen, aber ich kann es mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas passiert in diese Richtung.
Habe ich witzigerweise nicht auf dem Schirm gehabt, aber wahrscheinlich wird es, mal sehen, was das nächste Jahr so bringt. Aber die sollen bitte als erstes Gamma.app kaufen, weil das möchte ich gerne.
Ich gebe es an die Produktgruppen weiter.
Also ja. Kooperation kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch mehr passiert. Ich meine, wir haben ja in Azure AI Studio, also es gibt ja nicht nur das Open AI Studio, sondern auch das AI Studio. Und dort haben wir ja schon hunderte unterschiedliche Modelle drin, von unterschiedlichsten Anbietern, auch Mistral und Hugging Face und Llama und was es nicht alles gibt, in unterschiedlichster Güte und Größe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch weitere darüber mit eingebunden werden, ob die dann alle gekauft werden. Also ein Gemini werden sie wahrscheinlich nicht kaufen.
Ich nicht, nein. Nee, aber es geht ja vor allem um die Sprachmodelle. Ich glaube nicht, dass die Firmen aufgekauft werden, wie das vorhin war, wo man einfach ein Software-Tool dann integriert, sondern ich glaube, die Sprachmodelle, das ist ja das, was interessant ist, oder? Mhm. Diese Echtzeitrecherchen, all diese Assistant-Prompts, die dahinter stecken und so weiter. Ich glaube, das ist das, was interessant ist. Und eben, ob es jetzt M&A wird, also Merchant Acquisition, ob es jetzt eine Kooperation wird, you name it. Aber ich glaube, so diese fancy Tools sieht auch Microsoft und die werden sicher versuchen, das auf irgendeine Art und Weise in ihr Standardprodukt integrieren zu wollen. Kann ich mir gut vorstellen. Also eben, unmöglich ist es ja schon. Und mittlerweile heißt ja Azure AI Foundry, oder? Nicht mehr Azure AI Studio. Das ist ja diese ganzen Namensgebungen hier. Ja, ist unglaublich.
Da hat sich ja viel geändert.
Ja, also mega. Ja, spannend wird es ja dann das Thema, ob das dann vielleicht in Copilot Studio mit einem No-Code-Low-Code-Approach möglich sein wird, dass man da einfach die Sprachmodelle anklicken kann, zack, hat man drin. System-Prompt hinzufügen, Datenquellen hinzufügen, fertig. Das könnte natürlich auch noch spannend sein.
Ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Übrigens, weil ich es gerade vorhin gesehen habe, du Renaming zur Info. Die Microsoft 365 App will become die Microsoft 365 Copilot App.
Ja, ich weiß auch nicht, was da der Sinn dahinter sein soll.
Verwirrung. Okay. Jedes Jahr erneut Verwirrung stiften.
Genau, es ist ja auch sehr, es macht auch keinen Sinn, die Menschen sich mal daran gewöhnen zu lassen an diese Themen.
Also das Marketing braucht ja auch Arbeit, oder? Die müssen ja auch bezahlt werden. Von Microsoft.
Wobei ich sagen muss, ein Renaming haben sie richtig gut gemacht und das war das Thema Azure Stack HCI. Dass sie das umbenannt haben in Azure Local ist einfach nur ein Gewinn, weil jetzt versteht man endlich, was ist denn das überhaupt? Ja, das ist mein lokales Azure und nicht mehr das Azure in der Public Cloud. Und das kann ich an verschiedenen Stellen, das kann ich als eigenes RZ betreiben, das kann ich als Edge-Device betreiben und so, also beispielsweise in der Produktion oder sowas kann das auch ein kleines Device sein, was dann einfach nochmal einen zusätzlichen Footprint in Richtung Azure darstellt. Und da hat das Renaming echt gut funktioniert. Aber ansonsten ist es doch oftmals sehr verwirrend. Also AI Foundry habe ich anfangs auch erstmal nicht verstanden. Was ist denn das jetzt? Aber ja, Fabio, wie du sagst, das beinhaltet einiges, unter anderem das AI Studio.
Genau. Okay, wir haben zwar gerade eine super geniale Dynamik drin, die mir total Spaß macht, aber jetzt gucke ich trotzdem auf die Uhr und sage, lass uns das langsam mal abcutten. Und vielleicht nutze ich die Zeit einfach nochmal, euch ein schönes neues Jahr zu wünschen, einen guten Rutsch. Ich weiß gar nicht, Fabio, was macht man in der Schweiz so? Gibt es da irgendwelche Nationalbräuche?
Feuerwerk.
Von dir, oder?
Was war das war so... Gut, ich bin ja Italiener, gell? Also das ist doch, die Familie ist italienisch. Raclette oder Käsefondue, das ist schon so das Go-To für die Schweizer. Bei uns ist auch für Schweizer Fondue Chinoise. Ja. Also das ist das Fondue Chinoise. Also du hast statt Käsefondue hast du eine Bouillon und da hast du verschiedene Fleischsorten, Hähnchen. Hähnchen, Rind, Schwein, Lamm und so weiter, schneidest das klein und tust das an eine, so eine Art Steckgabel, eine ganz dünne, und tust die in die Bouillon rein und da könntest du von verschiedenen Seiten da die Stecknadel in die Bouillon, jeder hat sein eigenes Fleischstück. Tradition ist, wer dann ein Fleischstück verliert oder ein Brotstück beim Käsefondue, der muss dann die Rechnung bezahlen oder keine Ahnung was, also das ist dann bei uns der Brauch, aber sonst an Neujahr eigentlich nicht. Gibt es bei euch in Deutschland was?
Nö, ich glaube,
Feuerwerk?
Nein. Feuerwerk, ja klar.
Feuerwerk, ja, ist klar. Feuerwerk. Das kann ich überall.
Raclette ist eigentlich auch so ein typisches Silvesteressen.
Ja, absolut.
Und Neujahrsbaden gibt es bei uns dann halt. Also
echt? Was ist das, Neujahrsbaden?
Stimmt.
Ja, in See oder in Fluss.
Ah nee, ins Meer. Wirklich?
Ja.
Fabio, die sind bei euch alle zugefroren in der Schweiz.
Ja, viermal, ja, mittlerweile nicht mehr.
Ach so, schade.
Viermal. Aber dann weiß ich, muss ich an Neujahr nie nach Freiburg kommen. Das ist ein guter Hinweis, Christian.
Christian, Freiburg ist aber schon jetzt ganz, ganz im Süden, unten links irgendwo, das, in dem du...
Genau, ich bin so in der Ecke Schweiz, Frankreich, Deutschland.
Okay. Also, Habt ihr Schnee gerade, oder?
Oben auf den Bergen, ja, unten bei uns jetzt in der Stadt nicht. Aber ein paar hundert Meter hoch hat Schnee.
Das fragst du den Deutschen und nicht den Schweizer?
Ja, dabei ist bestimmt Schnee.
Bei mir draußen ist weiß.
Echt?
Ja, sicher. Schneemann steht auch schon draußen.
Was? Ich dachte, du bist im Flachland in der Schweiz.
700 Meter?
Na gut.
Ja, ist schon ein bisschen höher. Bis zu ein paar hundert.
Bisschen. Ja. Das ist nicht viel bei uns.
Nee.
Hügel. 700 Meter sind bei uns Hügel.
Ich hab vor kurzem, apropos Schneemann, habe ich von Postillon ein Bild gesehen. So, die Kinder sind draußen Wassermänner bauen.
Nett.
Sehr schön, sehr schön. Okay, so Christian, ich sage jetzt mal Tschüss. Es war super cool, dass du hier dabei warst. Ich fand das mega cool, auch mal so ein bisschen die Azure-Welt mit zu beleuchten, da mal drüber zu sprechen, fand ich gut. Ja, Fabio, fand auch gut, dass du dabei warst zum Ende des Jahres nochmal wieder, dass wir das auch geschafft haben, dieses Jahr nochmal uns zusammenzusetzen. Überhaupt das ganze Jahr, Fabio, war sehr cool. Nächstes Jahr sind wir auch wieder sehr strikt, was unseren Zeitplan angeht. Genau, freue mich schon sehr darauf und wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr 2025.
Danke, guten Rutsch. Danke, Christian, dass du da warst.
Sehr gerne, hat richtig Spaß gemacht. Macht's gut, guten Rutsch.
Ciao zusammen.
Ciao.